Anpfiff 5:30. Ihr hört den neuesten Fußball-Podcast. Tobi, Fabi und Sylvie. Viel Spaß beim Zuhören.
Was für ein fulminanter Auftakt an diesem ersten Spieltag. Gerade ist das letzte Sonntagsspiel abgepfiffen worden und ich würde vorschlagen, wir holen jetzt alle einmal tief Luft, sammeln uns und versuchen gleich mal alles in Ruhe aufzuarbeiten. Denn es ist ja nicht nur auf, sondern auch gerade an diesem Sonntag auch einiges neben dem Platz passiert. Und ich hoffe mal, dass Fabi und Sören ihre Wochenendaktivitäten auf dem Bauernhof und beim Scouting erfolgreich hinter sich gebracht haben und jetzt zur Verfügung stehen. Fabi, Sören, ich grüße euch.
Ja, wunderschönen guten Abend. Einmal nach Düsseldorf, einmal in den hohen Norden, wo es ja ziemlich kühl wird nach dem Ergebnis von Samstag, nehme ich an, vom ersten Spieltag an. Von daher, ich freue mich auf die Aufzeichnung.
Ja, hallo zusammen. Ich weiß jetzt nicht, die Story mit dem Bauernhof habe ich nicht bekommen. Also ich war zumindest nicht derjenige, der auf dem Bauernhof war.
Ja, ich habe Ziegen gefüttert. Was war da noch alles? Das Übliche halt.
Musst du es auch ausmisten oder bist du davon verschont geblieben?
Na, ich muss ja nur zuschauen, wie ein kleines Kind die Tiere füttert. Und zur Belohnung gab es noch ein Eis, Snickers-Eis, ganz lange nicht mehr gegessen. Aber selbst gemacht im Hörnchen.
Zu noch moderaten Preisen, nicht mehr so wie teilweise.
Kugel 1,20, aber sie war sehr, sehr klein. Also durchaus auch kritikfähig.
Okay, gut. Ja, Jungs, endlich wieder Bundesliga, endlich wieder Wochenende, jeden Tag vorm Fernseher. Besser hätte es nicht laufen können für uns, Sören, am Freitag. Für die, die es immer noch nicht wussten, wir sind ja Brüder. Wir hatten am Freitagabend das große Vergnügen, den 90. Geburtstag unserer Großmutter zu feiern. Und somit haben wir die erste Halbzeit vom Topspiel Frankfurt gegen Bayern verpasst. Wir hatten uns alle auf ein enges Spiel eingerichtet. Viele haben gehofft, dass die Bayern in Frankfurt vielleicht doch noch am Anfang der Saison stolpern werden und sich schwer tun. Aber Fabi, dem war nicht der Fall.
Nee, absolut nicht. Also ich glaube, früher war es immer so, oder so habe ich zumindest in meiner Kindheit und dann in der Jugend und eigentlich auch die letzten Jahre hieß es ja immer, die Bayern lieber zum Anfang, da sind sie noch nicht so fit und eingespielt teilweise wegen den Nationalmannschaften oder wenn die Sommerpause etc. pipapo. Ja, und jetzt am Freitag, denke ich, war es du hast es eben gesagt, ein fulminanter Start. Ich glaube, die erste Halbzeit oder die ersten 45 Minuten lief komplett glatt, eigentlich den Vorstellungen entsprechend der Bayern. Wobei ich auch ein, zwei kleine Einschränkungen, glaube ich, schon anmerken wollen würde. Es war nicht so, dass die Frankfurter nicht die Chance hatten, in das Spiel in Form von einem Comeback oder einem Anschlusstreffer zu kommen. Den war nicht so. Ich denke an den Lattentreffer nach der 2:0-Führung und dann die Riesenchance zum Anschluss. Und dann hat man allerdings aber auch über die ganzen 45, aber eigentlich auch fast 90 Minuten gemerkt, wenn der FC Bayern will, wenn sie aufs Gas drücken, dann ist da offensiv, ist da schon einiges geboten. Und in der Form und die Variabilität im Spiel, die ist schon brandgefährlich. Das muss man tatsächlich auch so feststellen.
Ja, so, und eigentlich alle Spieler von 1 bis 11, gierig, flexibel, Spielfreude, war ein ziemlich beeindruckender Auftritt.
Ja, brutal gut. Also ich kann mich selten an so einen Auftritt erinnern der Bayern, wo es von Anfang an diese Aggressivität. Ich glaube, das war grundsätzlich an dem ersten Spieltag so, dass jede Mannschaft richtig ran wollte. Aber Bayern war richtig gut. Ich glaube, du hast gesehen, dass es nicht nur auf Lewandowski ausgerichtet war, das Spiel, weil du jetzt einfach mehr Variabilität hast. Du hast Mané, Musiala, Gnabry. Also das war richtig gut. Und ich glaube auch dann eben die erste Halbzeit war ja richtig, richtig stark und vom Ergebnis her absolut verdient, wobei Fabi hat es auch angesprochen, da die Großchance von Lindström, wenn es da 2:1 steht, dann kommen die Fans auch wieder zurück. Aber so von allem muss man echt sagen, es war ein verdienter Sieg und es macht richtig Freude, auch auf die nächsten Wochen den Bayern zuzusehen.
Ja, die Bayern gehen da natürlich auch profitieren von der frühen Führung schon nach 5 Minuten. Da können wir ja einmal direkt schon mal darauf eingehen, das Freistoßtor von Joshua Kimmich. Kevin Trapp sah da ein bisschen unglücklich aus. Hat er sich verschätzt? Lag es an dem Pyronebel noch? Oder wie würdet ihr die Situation da beurteilen?
Ja, ich glaube, als Torwart bei einer Standardsituation musst du ja auch gerade auf dem Niveau immer spekulieren und von daher lässt du da eine Seite immer ein bisschen auf. Nach dem Spiel kam ja dann raus, dass auch Bayerns Torwarttrainer Toni Tapalovic da den Hinweis gegeben hat, dass Trapp immer relativ viel spekuliert, die Seite offen ist. Ja, und es hat geklappt. Also da hat Kimmich alles richtig gemacht.
Okay. Ja, wobei man aber auch sagen muss, ich glaube, in der Situation ist auch, hat alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich glaube, der Ball hat noch leicht den Innenpfosten touchiert und ich glaube, selbst ich vor dem Fernseher wäre im Traum nicht drauf gekommen, dass Kimmich versucht, direkt aufs Tor zu schießen oder aufs Tor zu gehen. Und ja klar, am Ende sieht dann Trappo oder Kevin Trapp ein bisschen schlecht dabei aus, trotz alledem. Ich glaube, hat alles zusammengepasst in dem Moment.
Und die Art von Toren, die wurden ja quasi am Samstag dann fortgesetzt, waren ja einige krumme Dinger dabei, wo die Torhüter relativ bescheiden bei aussahen. Ja, 2-0 durch Pavard nach einer Ecke aus dem Gestocher und zwischenzeitlich ja die beiden Großchancen, die ihr angesprochen habt, von Tuta und Boré, kann auch anders laufen. Das sind dann halt diese Möglichkeiten, die Bayern dann aber immer noch lassen. Aber ich glaube, für den ersten Spieltag war das defensiv trotzdem auch schon ganz gut. Zweite Halbzeit dann auch das ein oder andere Mal, gerade nach der Einwechslung von, Frankfurter, wie hieß er nochmal? Der das anschaut.
Du meinst zur Halbzeit?
Zur Halbzeit das Tor gemacht.
Muani,
Jakic, genau.
Und
Muani. Er hat die Bayern da hinten ja auch gerade ein bisschen beschäftigt und gefordert. Aber alles in allem, bester Spieler an dem Abend. Fabi, du hast ihn am Anfang der Saison schon hoch angepriesen und angekündigt, dass er eine Sahnesaison wahrscheinlich auflegen wird. Jamal Musiala.
Ja, also wie gesagt, ich finde, ohne jetzt da in Euphorie zu verfallen, aber wir haben es ja damals auch schon bei den Länderspielen jetzt im Juni auch schon angemerkt. Ich finde halt die Art und Weise, wie er Fußball spielt, wie er den Ball kontrolliert, wie er Lösungen findet auf engstem Raum. Das ist schon irgendwo ein Stück weit, würde ich fast sagen, einzigartig. Hat man, glaube ich, auch so die Technik filigran. Was er auch besonders beherrscht, ist auch, wo man ihn definitiv, glaube ich, oft unterschätzt, ist der Abschluss, weil er doch auch vor allem natürlich jetzt letzte Woche, jetzt auch diese Woche, zwei Kisten letztendlich, aber er ist auch relativ stark im Abschluss und ich glaube, bereitet im Moment viel Freude, ist im Moment auch meines Erachtens mit einer der Dreh- und Angelpunkte in der Offensive der Bayern. Die Art und Weise, wie er sich im 1-gegen-1 mit dem Rücken zum Tor löst und dann auch mit Speed oder Tempo nach vorne geht und dann die Räume schafft, auch für die Mitspieler, das ist schon sehr, sehr stark, muss man wirklich so sagen.
Ja, vielleicht noch erwähnenswert, Thomas Müller macht auch da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat, auch bei dem Spiel mit zwei schönen Assists schön eingeleitet. Und wie habt ihr den Auftritt von Mario Götze gesehen? War natürlich relativ undankbar der Abend für ihn, ne? Wobei war der aktivste Spieler bei den Frankfurtern, knapp 12 Kilometer abgerissen, hat das Spiel versucht ein bisschen zu ordnen, an sich zu reißen, aber ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, den Spielen zu sehen.
Ja, erstmal finde ich es einfach cool, dass er wieder in der Bundesliga ist. Ich finde es auch cool, dass er vielleicht jetzt mal unabhängig der zwei Top-Clubs vielleicht versucht, in der Bundesliga zu glänzen. Dass es am Freitag gebrauchter Abend war, ich glaube, da kannst du alle 11 oder alle Jungs, die dann auch noch ins Spiel gekommen sind, eigentlich mit ins Boot nehmen. Dass du da bei einem 1-6 nicht wirklich glänzen kannst, ist wahrscheinlich klar. Es ging relativ wenig in den ersten 45 Minuten. Dann gab es mal so 15, 20 Minuten. Da war es dann mal wieder ein bisschen besser, weil die Frankfurter aktiver waren nach der Umstellung, auch versucht haben, in der Offensive den ein oder anderen Akzent zu setzen. Trotz alledem ist es, glaube ich, nicht der Maßstab, der erste Spieltag. Lass den Kerl einfach mal die nächsten Wochen in Ruhe kicken. Die Frankfurter auch wieder ein Stück weit den Fußball zeigen, für den sie jetzt eigentlich auch sich so die letzten 1, 2, 3 Jahre bekannt gemacht haben. Das Einzige, was ich den Frankfurtern wirklich wünsche, dass es am Mittwoch wirklich ein gutes Spiel wird. Ich drücke absolut beide Daumen, dass sie am Mittwoch wirklich den Prestige-Sieg einfahren. Ich glaube, es wird eine Herkulesaufgabe. Trotzdem, ich glaube, jeder deutsche Fußballfan, egal von welchem Verein, am Mittwoch heißt es Daumen drücken für die Eintracht, auch dass sie dann wirklich vielleicht mit einem Erfolgserlebnis in den Flow kommen, wie wir sie alle sehen wollen, weil die Eintracht uns auch in der Champions League repräsentiert. Und ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ist für die Bundesliga, dass unabhängig von den Bayern oder den Dortmundern auch die anderen Mannschaften ihre Punkte sammeln.
Aber jetzt wissen die Frankfurter zumindest hören, was auch mal in der Champions League gegen die absoluten Top-Mannschaften passieren kann, denn da gehört ja Real Madrid ähnlich zu wie der FC Bayern, ne?
Absolut, aber ich glaube, in einem Spiel, das hat die Eintracht ja auch im Euroleague-Finale gezeigt, das ist alles möglich. Ich habe eigentlich kein Vorbereitungsspiel gesehen von Real Madrid. Die werden sicherlich auch noch nicht in Top-Verfassung sein, aber auch ein Abend, auf den man sich freuen kann.
Ja, und dann ging es am Samstagnachmittag weiter. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal beim FC Augsburg an. Wir hatten sie ja bei unserer Prognose, Saisonprognose in der Tabelle alle auf 18 getippt. Und schlussendlich, das Ergebnis spricht am Ende dann doch ziemlich klare Worte. Und der Anfang war vom FCA eigentlich relativ überraschend, relativ offensiv. Der Sportclub wurde da auch das eine oder andere Mal ein bisschen überrumpelt von der Spielweise vom FCA. Hatten auch zwei gute Abschlüsse am Anfang durch Daniel Caligiuri, kam danach aber dann deutlich besser ins Spiel, hatten mehr Zugriff aufs Spiel, waren dann doch dominanter. Gab noch eine oder andere Chance auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit, aber spielentscheidend dann, glaube ich, bei der Partie war dann der Doppelschlag kurz nach der Pause, wo der SC Freiburg dann schnell mit 2-0 in Führung geht. Oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, diese zwei Tore kurz nach dem Wiederanpfiff, da ist der FC auseinandergebrochen, so ein bisschen auch das zurückgefallen, was letzte Saison nicht so lief. Da hatte man ja auch vorne keine Durchschlagskraft mehr. Und Freiburg konnte es dann locker ausspielen, mit Gregoritsch und Ritze Doan dann auch noch die Neuzugänge getroffen. Klar, erste Halbzeit war nicht gut vom SCF, aber dann auch ein verdienter Sieg.
Fabi, ist ja meistens so, wie es kommen muss, ne? Kommst zu deinem alten Verein und Gregoritsch macht da das 1-0, ist einen Schritt schneller beim Kopfball als Guerreiro. Ja, als Verteidiger einen Schritt zu spät. Und bei dem Grifo-Freistoß, das war dieses eine krumme Ding, sah Rafa Ginkiewicz ziemlich unglücklich aus.
Ja, also das würde ich ja definitiv auch ein Stück weit ihm ankreiden, das Gegentor. Ich glaube, dann fällt es 2-0 und ich glaube dann, wobei man eigentlich auch schon sagen muss, man hat eigentlich auch in der ersten Halbzeit klar, das war ein Spiel, wo sich beide Mannschaften in die neue Saison reinspielen. Der FCA hat ja auch die eine oder andere gute Situation, aber man hat schon deutlich gemerkt, dass da verschiedene Qualitäten letztendlich auf dem Platz stehen. Und die Freiburger dann, glaube ich, war der... Ja, der Anpfiff zur zweiten Halbzeit, wo sie dann wirklich auch versucht haben, mehr Pressing-Situationen zu schaffen, wirklich giftiger zu sein, agiler zu sein. Dann passt natürlich der Dosenöffner letztendlich direkt in der 46. Gregoritsch, wo er auch, man hat es ihm aber auch nicht allzu schwer gemacht, glaube ich. So ehrlich kann man auch sein. Dann kommt der, soll man es Traumfreistoß nennen oder was auch immer es war, und dann war die Messe gelesen, glaube ich, und dann hat's der SC Freiburg cool runtergespielt. Die Art und Weise, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, begeistert mich halt auch. Und ich freue mich einfach unglaublich auf die Saison jetzt mit dem SC Freiburg. Ich kann das vielleicht gar nicht so wirklich beschreiben, woher diese Sympathie oder Euphorie kommt, aber ich gönne es einfach dem SC Freiburg in jedem einzelnen Spiel und ich glaube, nächste Woche müsste ja schon ein absolutes Highlight-Spiel zu Hause gegen die Dortmunder anstehen, oder?
Genau, am Freitagabend findet das statt.
Hammer. Ja. So kann ein Wochenende starten.
Auf jeden Fall. Ja, ich denke, Gregoritsch ist, glaube ich, auch, ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, auch noch ein Update zu Lukas Höhler, der das letzte Saison unbestritten super vorne gemacht hat, auch viel gearbeitet hat, hat ja die meisten Zweikämpfe als Stürmer da bestritten. Aber im Abschluss, glaube ich, ist Gregoritsch da doch noch ein, zwei Nummern cooler und wird dem SC Freiburg dieses Jahr auch das ein oder andere Tor auf jeden Fall aufs Konto bringen.
Also ich mein Gefühl ist einfach auch, ohne den Augsburgern jetzt zu nahe zu treten, aber ich glaube, nach 5 Jahren in Augsburg, er spielt jetzt in einer Mannschaft, die vielleicht auch nochmal von der Qualität, nicht nur glauben, sondern von der Qualität her einfach andere Mitspieler auch um sich rum haben wird. Und er ist ja auch eine Wahnsinnskante. Das kommt ja vielleicht auch für jemanden, der sich nicht so viel in den letzten Jahren mit dem FC Augsburg beschäftigt hat. Aber er ist durchaus auch ein richtiger Schrank da vorne drin, oder?
Ist ja relativ groß, aber auch vom Oberkörper her ziemlich gut gebaut und ausgestattet. Also der kann sich ja vorne schon ganz ordentlich behaupten. Ja, behauptet hat sich dann beim 13-0 auch noch ein Rückkehrer beim SC Freiburg, Matze Ginter. War, glaube ich, auch ein einstudierter Freistoß. Langer Ball von Grifo auf den zweiten Pfosten.
Ginter, aber jetzt, ja? Bevor du jetzt zu Ende ziehst, aber in der Zeitlupe sah es so aus, dass der im Leben nie den Ball so treffen wollte. Das war ja nicht mal mit dem Fuß, sondern das war ja so ein Mix aus Schienbein, Knöchel. Vielleicht rutscht er noch ein bisschen über den Außenspann. Sah sehr elegant aus auf jeden Fall, aber ich glaube, hundertprozentig gewollt kannst du den gar nicht so reinhämmern.
Du, Fabi, solche Tore, Sören, schießen, glaube ich, nur Verteidiger. Der Wille
ja,
als Zeitvollzieher war da, ne?
Als Bochum-Fan kenne ich mich ja mit besonderen Toren aus und deshalb gehe ich immer davon aus bei den Spielern, dass das genauso gewollt ist.
Ja, auf jeden Fall der SC Freiburg dann auch von 4 Toren wieder 2 nach Standard, machen da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Und das 4-0 trockener Abschluss aus 16 Metern von Doan, an dem werden wir bestimmt die Saison auch noch viel Spaß haben, beziehungsweise der SC Freiburg. Ja, der FCA kassiert dann schon am kommenden Wochenende bei der Werkself aus Leverkusen. Da greifen wir aber noch nicht voraus, aber da könnte man auch nochmal unter die Räder kommen. Ein anderes Spiel, was wir noch am Samstag hatten, Niko Kovac, die Premiere zu Hause. Der VfL Wolfsburg hat den Aufsteiger Werder Bremen zu Gast gehabt. Ich kann das Spiel relativ schlecht greifen, Fabi Sören. Eher zum Ende hin eine gerechte Punkteteilung oder doch etwas glücklich für den VfL Wolfsburg? Wie seht ihr das denn gerade zum Schluss hin?
Also ich, ja, komm, ich würde Sören, hau raus. Wenn ihr zwei seid ja eher gegen Wolfsburg. Ich bin gespannt jetzt.
Also vorweg muss man sagen, oder hat man auch gesehen, dass Werder Bremen kein normaler Aufsteiger ist. Die haben schon gute Qualität auf dem Platz. Erste Halbzeit, würde ich jetzt sagen, war mein Eindruck, dass Bremen klar besser war als Wolfsburg. Und im zweiten Durchgang, das ist dann das 2-2 durch Gela Vogi beim VfL, konnte man dann doch schon sagen, dass das ein verdientes Unentschieden ist. Aber mit der ersten Halbzeit, glaube ich, war Bremen klar besser. Und man sieht einfach, auch durch die Neuzugänge, die dann reingekommen sind mit Birk, aber auch in der ersten Halbzeit mit Duxch und Füllkrug, dass Bremen sehr gute Mannschaft zusammen hat, die, ja, wenn's passt, definitiv nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird.
Es war ja noch relativ human jetzt eigentlich. Also zuallererst muss ich sagen, ich glaube, Kovac hat noch ziemlich viel Arbeit vor sich. Das Gute daran ist, dass er in Wolfsburg, glaube ich, in einem Umfeld arbeitet, was es deutlich einfacher macht, Step by Step letztendlich Prozesse anzupassen, auch systemseitig die Spieler letztendlich auf das eigene System, was er gerne spielen wollen würde, einstellen. Ich glaube, das ist ein Prozess, den die Mannschaft einfach braucht. Für mich die Wolfsburg, ich habe es jetzt vor der Saison auch schon gesagt, keine Mannschaft, die was mit den, ja, unter den ersten 5, 6 zu suchen hat. Ich glaube, da gibt es andere Mannschaften. Zum Spiel, unabhängig der unglaublich, wie sagt man da, süßen Trikots der Bremer, die extrem auffällig waren. Ich habe es im Vorfeld nicht gesehen, aber
Lachsfarben.
Ich hätte jetzt Schweinchen rosa oder Lachsfarben, wie auch immer. Ich glaube, was Sören auch gesagt hat, dass Werder Bremen halt einfach auch eine gewisse Qualität im Kader hat. Das haben wir auch vor 1, 2 Wochen schon mal angesprochen beziehungsweise analysiert. Und ich glaube einfach, dass die Werderaner eigentlich für sich, glaube ich, zum ersten Spieltag hinweg das Bestmögliche eigentlich gemacht haben. Sie nehmen Punkt auswärts mit. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, am Ende des Tages war es ein gerechtes Unentschieden, weil ich glaube, die Wolfsburger vor allem in der zweiten Halbzeit dann auch noch mal ein bisschen mehr investiert haben, ein bisschen offener wurden, auch zielstrebiger nach vorne. Und dann war die Konsequenz, die logische eigentlich, dass es dann noch ein 2-2 gibt. Und am Ende des Tages können, glaube ich, beide Mannschaften ziemlich gut damit leben und wissen, ja, tatsächlich, wo sie jetzt stehen und in welche Richtung letztendlich es gehen wird, die nächsten 34 Spieltage.
Ja, eingeleitet wurde der Ausgleich, Herr Sören, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, von wem der mit eingeleitet wurde, ne? Von Max Kruse?
Ja, von dem Fußballspieler, der ja ganz Deutschland spaltet.
Ja, etwas überraschend. Max Kruse kam von der Bank, hatte unter der Woche wohl auch nicht ja, oder weniger trainiert, war wohl ein bisschen angeschlagen. Dafür sprang dann Lukas Mescher in die Bresche, wurde schön eingesetzt von Wimmer, den ich ja hoch angepriesen habe. Setzt sich dadurch drei Leute durch, schöner Steckpass und auch ein richtig klasse Heber, eiskalt über Pavlenka.
Ein super starkes Tor auf
oder?
Jeden Fall.
Ne? Danach Absolut. Hat er noch ein, zwei Chancen, wo er, glaube ich, kurz vorm Tor vorbeirutscht. Ja, und dann die beiden Bremer Tore waren ja eigentlich ja, jeweils eine Kopie, jeweils über die rechte Seite. Zweimal wurde der Ball dann lang in den 16er reingeschlagen, zweimal keine Abstimmung zwischen den Verteidigern. Einmal war es, glaube ich, Van der Feen und einmal Lacroix. Da kommt der kleine, ja, Bittenkurz sogar, zu einem richtig schönen Kopfballtor. Im Rückwärtsfallen setzt er den dann noch richtig schön in den Winkel.
War das gewollt?
Ich glaube schon, dass das gewollt war. Ich glaube schon. Ja, der Ausgleich durch Füllkrug war natürlich auch richtig schön gemacht. Schönes lange Eck geschlänzt, wird da auch nicht angegriffen. Waren, was die Art von Toren angeht, 2-3 an diesem Wochenende. Bei diese schönen Schlänzer ins lange Eck, na, da kannst du als Torwart nicht viel machen.
Wobei, das war ja eigentlich eine förmliche Einladung. Ihm wurde ja der rote Teppich ausgerollt und letztendlich dann stramm unten rechts
genau.
In die Ecke, zack, boom.
Ja, war ein sehr, sehr schönes Tor. Womit wollen wir weitermachen? Wollen wir mal in den Borussia Park nach Mönchengladbach gehen? Wo, glaube ich, eine Spielszene auch das Spiel komplett auf den Kopf gestellt hat. Schlussendlich. Der Platzverweis, gelb-rot für Posch. Zwei ziemlich, ja, Fabi, dumme Aktionen, die er sich da geleistet hat, kurz hintereinander.
Also, klar, die erste gelbe Karte, die kannst du dir einfach mal holen. Saison geht los. Bis heiß, spielst im Borussia-Park, ja, aber die zweite gelbe Karte, das muss ein Bundesliga-Profi anders handhaben können und letztendlich hat er seiner Mannschaft damit einen absoluten Bärendienst erwiesen, trotz auch der Führung durch Skov. Eigentlich hat man das ganze Spiel eigentlich nur drauf gewartet, bis die Borussia letztendlich das Spiel auch wieder dreht, oder?
Ja, hat sich lange schwer getan, Sören. Und dann kam kurz vor der Halbzeit dann die Erlösung.
Ja, also ich glaube, grundsätzlich hat man gesehen, dass Gladbach die gute Vorbereitung, die sie auch gespielt haben, auch bestätigt haben. Also der Spielstil von Daniel Farke setzt sich mehr und mehr durch. Ist ja, ja, ich würde schon sagen, krasses Gegenteil jetzt zu Adi Hütter. Von daher, gerade auch, wenn ich vorne gucke, Alessandro Plea mit seine Vertragsverlängerung im Rücken hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Also ich glaube schon, dass das ein mehr als verdienter Sieg war, dass es auch jetzt in die richtige Richtung geht. Klar, haben natürlich, wir haben schon gesagt, profitiert von der gelb-roten Karte.
Und ich behaupte jetzt einfach auch mal, das Spiel letzte Saison mit 1-0 Rückstand, trotz Überzahl, weiß ich nicht, ob sie das so dann hinterher hinten raus noch umgebogen hätten und noch gewonnen hätten. Aber gut, sei es drum. Ich weiß ja nicht, wie ihr den Ausgleich gesehen habt. Alle Reporter in sämtlichen Zusammenfassungen sind förmlich schon fast eskaliert bei dem Tor. Ich weiß ja nicht, was die unter super, super Fallrückzieher verstehen, aber ich denke da hier an die Tore von Ronaldo gegen im Trikot von Juve oder Rooney im Manchester Derby. Ne? Ah, gegen Juve, genau, im Realtrikot gegen Juve. Aber das war doch jetzt nichts Tolles, oder? Er war höchstens 30 Zentimeter über die Grasnarbe, hat sich ein bisschen nach hinten fallen lassen und ein bisschen Glück gehabt, oder? Hat
er schön gemacht. Das war ein Fallrückzieher.
Ja.
Da wird er bei Bundesliga Classics, wenn es die denn noch gibt oder geben sollte, in 10 Jahren, wird es mit Sicherheit auch vorkommen. Da bin ich mir fast sicher.
Ja, und dann die zweite Halbzeit. Ihr habt es angesprochen, Gladbach ist lange angelaufen, hatte viel Ballbesitz, den typischen Farke-Fußball gespielt auf Ballbesitz. Und dann hatte Alassane Plea zwei wirkliche Geniestreiche im Fuß. Einmal setzte Marcus Thuram da richtig schön ein, war wirklich eine Zentimeterentscheidung. perfekt auf der 16er Grenze, spiele dann da an und er verwandelt dann eiskalt. Und beim 3:1 aus dem Fußgelenk, ein schöner Chipball hinter die Kette, wo Elvedi dann frei steht und das 3:1 macht. Und ja, am Ende steht dann, glaube ich, ein verdienter Sieg für die Borussia. Guter Start. Und ja, jetzt am kommenden Wochenende, ich glaube, das Topspiel Samstagabend, geht es dann auf Schalke zur Sache. Und die TSG empfängt den VfL Bochum. Zu dem wir jetzt kommen wollen sollen?
Ja, gerne. Also grundsätzlich spreche ich ja immer gerne über den VfL, auch wenn das jetzt am vergangenen Wochenende mit, ja, wo ich über eine Niederlage reden muss, lange spielbestimmt gewesen gegen den FSV Mainz, 61% Ballbesitz, ja, auch in der ersten Halbzeit eigentlich doch mit guten Chancen. Dann durch zwei Stellungsfehler in der ersten Halbzeit das 0-1 bekommen, dann gleichst du aus, aber dann auch in der zweiten Halbzeit wieder ein Stellungsfehler, kriegst dann das Gegentor, was ja zur Niederlage beiträgt. Ich glaube, das Spiel hat deutlich gezeigt, dass die Innenverteidigung noch kein Bundesliga-Niveau hat. Da muss definitiv nachgelegt werden und auch nach dem 1-2 waren Schlossoffensive nicht vorhanden. Also da ist noch genügend Potenzial nach oben, aber es ist das erste Spiel. Klar, zu Hause gegen Mainz muss man eigentlich gewinnen, wenn man die Klasse halten will. Aber das war schon vor dem Start klar, dass es eine lange und wahrscheinlich auch einige Spiele gibt, wo du nicht gewinnst. Von daher jetzt Mund abputzen, vielleicht noch die eine oder andere Neuverpflichtung jetzt in den kommenden Tagen vorstellen und dann auswärts gegen Hoffenheim alles raushauen.
Zwei Tore von Onisivo. Der Ausgleich von Stöger, Fabi, war auch so ein Tor. War bestimmt auch gewollt, oder?
Also ich meine, ich glaube, der Kommentator hat es ihm ja als gewollt zugeschrieben. Und je öfter die Zeitlupe kam, desto mehr hat man eigentlich auch so diesen Blick nach innen in den 16er. Gleichzeitig, Sören, helf mir, vielleicht weißt du es, wer da letztendlich auf Höhe des Elfmeterpunkts
mitlief,
war es Zoller. Ja, und auf einmal landet das Ding oben im Winkel. Ich meine, okay, er wollte es so von mir aus. Trotz alledem, VfL Bochum, vielleicht fangen wir erstmal bei den Mainzern an, weil ich glaube, für die Mainzer auswärts zu starten, beim VfL Bochum da 3 Punkte mitzunehmen, sensationell. Ich glaube, das ist genau so, wie du letztendlich auch in die Liga starten musst. Du hast einfach die ersten 3 Punkte in der Tasche. Und ich glaube auch teilweise vom Ansatz her war das vielversprechend in der Form, was man von den Mainzern, glaube ich, in dieser Saison erwarten kann. Bei den Bochumern genau umgedreht. Ich glaube, das hat man letzte Saison schon gesehen, die Punkte, die für einen Klassenerhalt nötig sind, sammelt der VfL Bochum hauptsächlich zu Hause. Ich hatte nach dem 1-1 wirklich so das Gefühl, okay, das kann so ein typisches Spiel werden. Und ich musste irgendwie die ganze Zeit immer denken an die Spiele gegen Greuther Fürth, Sören. Wo du auch so das Gefühl hast, dass es passiert vielleicht immer nur ein bisschen was, es plätschert so dahin und am Ende geht der VfL als Sieger vom Platz, vor allem dann auch zu Hause. Und wie gesagt, die Gegentore, die waren zu einfach. Ich meine, das erste oder das zweite Tor von Onisivo war es, glaube ich, über 3 Stationen von den Mainzern. Das war Riemann, macht einen Abschlag, der wird angefangen. Eins weiter, die lange Flanke und das Ding landet im Tor. Das ist, so verteidigst du nicht in der ersten Bundesliga. Und dann kann es ganz, ganz böse werden oder richtig wehtun. Und ich hoffe einfach, dass wirklich noch 1-2 Verstärkungen kommen, speziell in den Defensivbereich bei den Bochumern, um wirklich diese Schwäche aufzufangen besser. Und wie gesagt, jetzt geht's nächste Woche nach Hoffenheim. Ja, die haben jetzt eben am Samstag dann in Gladbach eine Klatsche kassiert, aber trotzdem ist, glaube ich, auch kein einfacher oder ein sehr unangenehmer Gegner, vor allem, wenn wir nicht wissen, was wir von den Hoffenheimern erwarten können die Saison. Ja, ich drücke beide Daumen, dass der VfL Bochum zumindest vielleicht mit einem Punkt und dann im nächsten Heimspiel dann wirklich zeigt, was er kann. Dann spielen sie nämlich gegen den großen FC Bayern. Es muss ja ein gutes Omen sein, nachdem man ja letztes Jahr die Bayern abgeschossen hat. Und was ich damit eigentlich nur sagen will, es ist so eine leichte potenzielle Gefahr. Ich wünsche es dem Bochumern überhaupt nicht, aber dass der Saisonstart wirklich in die Hose gehen kann. Und dann ist es, glaube ich, schwierig, oder, Sören? Was meinst du?
Ja, absolut. Deshalb, das Auftaktprogramm ist nicht gerade einfach. Deshalb wäre so ein Dreier zum Beginn natürlich nicht schlecht gewesen. Aber nochmal, die Vorbereitung hat es gezeigt. Da kommen jetzt noch einige Wochen drauf zu, wo es wahrscheinlich nicht laufen wird oder wo man mit Rückschlägen rechnen muss. Gerade auch, wenn jetzt Neuzugänge kommen, die ja aller Wahrscheinlichkeit nach auch keine Vorbereitung bei ihrem aktuellen Club mitgemacht haben, weil sie wahrscheinlich auch keinen hatten. Das wird noch ein bisschen dauern, aber es geht nur zusammen. Das hat man auch jetzt nach den 90 Minuten gemerkt. Die Fans waren positiv. Es geht nur so. Das ist ein Wunder, wenn wir jetzt wirklich die Klasse halten sollen in dieser Saison, weil nicht nur, weil das zweite Jahr immer das Schwerste ist, sondern weil es auch der Kaderqualität verloren hat. Das hat man in der Innenverteidigung deutlich gesehen mit Maxim Leitsch und Bella Kotschap. Das ist nicht aufzufangen. Und das kannst du nur auffangen, wenn du Geld investierst. Das ist nicht möglich. Von daher müssen wir uns wirklich auch auf Wochen einstellen, wo es nicht läuft. Aber es geht nur zusammen. Und ich bin trotzdem optimistisch, dass man das gerade auch als Einheit schafft.
Wobei jetzt wirklich die beiden Gegentore, ich meine, Fabi, du ja auch, wir haben ja lange Jahre als Verteidiger gespielt, das waren alles Tore, die einfach mangelnder Abstimmung und auch Konzentrationsschwäche zu schulden sind. Das 1-0, da steht, wer war es, hier Masovic, vor Onisivo, anstatt direkt am Mann zu kleben bei der Flanke oder zumindest hinter ihm zu stehen, wo er dann deutlich besser stören kann. Und beim 2-1-Siegtreffer, da wird eine Ecke reingeschlagen, Da laufen drei Leute vom 16er rein und die Bochumer bleiben einfach stehen. Die laufen noch nicht mal mit rein. Und da steht Masovic dann alleine gegen drei. Ne? Da sieht er komplett schlecht aus, kann überhaupt nichts machen, weil er, wie gesagt, drei Leute gegen sich hat. Ne? Also das war ziemlich einfach, das Tor. Das ist einfach Konzentrationsschwäche, mangelnde Abstimmung. Aber ja, da muss man in den nächsten Wochen dran arbeiten. Und so haben sie auch noch nie zusammengespielt. Ne? Ich fand jetzt Ivan Ordetz jetzt hinten jetzt auch nicht so schlecht. Einige gute Ansätze hinten gehabt.
Und ja, er gilt ja auch. Ja, Fabi?
Ja, ich fand nur interessant eigentlich, wie vor allem auch Manuel Riemann versucht hat, wirklich hinten durch Kommandos, Coaching und so weiter Ordnung reinzubringen. Aber so wie es aussieht, wird Masovic wohl nicht mehr der beste Freund von Riemann, weil ich glaube, der hat sich den einen oder anderen Anpfiff abgeholt. War dann durchaus interessant zu sehen, aber wie gesagt, du hast es gesagt, Unkonzentriertheiten, das sieht man halt dann beim ersten Tor, dann ist ein klarer Stellungsfehler, das ist eine einfache Flanke aus dem Halbfeld, die sogar noch ewig lang
eben, da ist Schnee drauf, ne?
Ja, und dann stehst du da halt 1,5 bis 2 Meter von Onisivo weg. Ja, das ist dann bitter und einfach viel zu einfach, wie die Gegentore dann einfach passiert sind, trotz alledem. Klar, du musst jetzt durch das Anfangs- oder Startprogramm durch, aber dann kommen auch die Spiele wieder, wo die Bochumer eine ganz andere Rolle einnehmen werden. Und klar, es kann nur gegen den Abstieg gehen und das oberste Ziel muss sein, sich letztendlich über dem Strich zu retten, aber Und das ist das, was ich, glaube ich, vor der Saison auch schon prognostiziert habe. Ich glaube, es gibt ein, zwei andere Vereine, die durchaus ebenfalls große Probleme haben, den Platz 14 oder vielleicht sogar 15 im Blick zu halten. Und die Augsburger haben wir vorhin analysiert. Und das ist vielleicht auch die große Chance für einen der drei, vier Vereine, sich vielleicht trotz Unterlegenheit in Form von Qualität gegenüber den Rest der Liga dann doch noch einmal zu retten. Und dann gucken wir einfach mal, wie die nächsten Spieltage laufen.
Ja, und dann stand noch die Berliner Stadtmeisterschaft am Samstag auf dem Programm. Und, wie kommt es, die Nummer 1 in Berlin trägt weiter Rot-Weiß. Vierte Derby-Niederlage in Folge für die Hertha. Ganz, ganz bitter. Zweite bittere Niederlage, erst das Außenpokal, jetzt die Derby-Niederlage. Die Nerven bei Freddy Bobic, die dürfen jetzt schon wieder blank liegen, glaube ich.
Ja, also gerade die Defensive, glaube ich, ist die große Baustelle. 7 Gegentore von 2 Spielen, das ist zu viel. Dann hast du dir im Prinzip eine eigene Baustelle geschafft mit Boyata, der jetzt gar nicht im Kader stand, letzte Saison Kapitän war. Da ist echt noch viel aufzuholen. Und wenn du jetzt schon in Floskeln verfallst, Sandro Schwarz nach dem Spiel, klassisch, ja, wir können es nur gemeinsam lösen und ganz normal aufarbeiten. Also wenn es nach dem ersten Spieltag schon solche Floskeln raushaust, weißt du, wie gefährlich die Situation ist. Und wenn du schon zu Beginn dann eine schlechte Stimmung hast im Verein, dann kann es eine ganz lange und bittere Saison werden. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass irgendwie der positive Turnaround schnellstmöglich einsetzt.
Ja, gerade zu Beginn merkte man beiden Mannschaften ja wirklich an, auch von der Zweikampfführung her, von der Aggressivität auf dem Platz. Man spürt ja richtig, dass beide wussten, worum es geht. Die Hertha konnte wirklich noch lange gut dagegenhalten. Union von der Minute 1 an eigentlich die spielbestimmende Mannschaft. Und auch schon nach ein, zwei Minuten hatten sie ja schon wirklich gute Abschlüsse. Und dann war es ja letztendlich wirklich nur eine Frage der Zeit. Typischer Union-Angriff da zum 1-0. Geraldo Becker war dann mal halt auf der linken Seite durchgebrochen und wurde da geschickt und findet dann auch am kurzen Pfosten Sibacö, den neuen Stürmer, als Avonie-Ersatz. Und da auch, der geht dem Ball kurz entgegen und ich weiß gar nicht, wer da in der Mitte nicht mitgelaufen kam. Ist einfach nicht nah genug am Mann dran. Und dann lässt dann richtig schön über den Kopf rutschen den Ball und relativ unglücklich, auch zwischen, ich sag mal, Hüfte und Arm, ganz sah der Torwart auch ein bisschen unglücklich aus, aber aus der kurzen Distanz konnte er, glaube ich, nichts machen. Ne? So von daher verdiente Führung für Union, danach auch die eine oder andere sehr gute Gelegenheit weiterhin für die Unioner und wer dann in der zweiten Halbzeit im Aufbäumen von der Hertha gerechnet hat oder gehofft hatte, der wurde da auch eines Besseren belehrt, weil die Unioner da weitermachten, wo sie eigentlich in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Da war es dann Geraldo Becker, der selbst dann das 2-0 macht, nachdem Yannick Haber ihn da richtig schön in den Lauf geschickt hatte. Schöner Heber über die Hertha-Abwehr und dann spitzte er den Ball dann noch ins Tor. War auch klasse gemacht. Ja, Hertha war da schon tot, kam überhaupt nichts mehr, keine Gegenwehr mehr. Das war dann diese Phase, wo auch noch das 3-0 durch Knoche fiel, kommt dann nach einer Ecke komplett frei zum Kopfball. Ich glaube, wir, Fabi, haben beide Knoche, glaube ich, auch bei unserem Kicker-Manager-Spiel. Ne? Und der Anschlusstreffer durch Luke Bacchio war ein schönes Tor, klar. Aber alles in allem ziemlich harmloser Auftritt. Ich weiß nicht, inwieweit ihr die beiden neuen Stürmer bei Hertha gesehen habt, die dann hinterher eingewechselt worden sind. Also es sind ja so die Hoffnungsträger für die nächsten Wochen, denn in der Offensive drückt der Schuh ja bekanntlich auch ziemlich bei der Hertha. Und so viele Neuzugänge werden da jetzt ja auch nicht mehr kommen. Das wird die Mannschaft sein, die da die nächsten 33 Spieltage den Kampf gegen vermutlich den Abstieg entgegentreten muss.
Ja, also ich glaube, man hat deutlich gesehen, wer in der Sommerpause den besseren Job gemacht hat. Und das war Union Berlin wieder mit vielen sehr guten Transfers, die direkt auch einschlagen. Das ist ja das Verwunderliche. Egal, in jedem Sommer verpflichtet Union ein paar Spieler, ablösefrei. Die schlagen sofort ein. Und bei Union, bei Hertha, ja auch Spieler verpflichtet, erfahrene Spieler. Jonjo Kenny, Sunic im zentralen Mittelfeld. Da läuft's nicht und da sieht man den Unterschied und das wird noch ein paar Wochen dauern und da bin ich wirklich gespannt, inwieweit Sandro Schwarz das in den Griff bekommt.
Zwischenzeitlich, Fabi, 16-2 Torschüsse für Union, 60, in der 60. Minute erst der erste Abschluss für die Berliner. Ja, so verlierst du ganz schnell wieder die Fans, ne?
Ja, Big City Club, ja, was gibt's dazu noch zu sagen? Ich habe letzte Woche schon gesagt, ich glaube, es war sehr undankbar, letztendlich im Pokal auszuscheiden und dann zur Union zu fahren. Was mir gewaltig gegen den Strich geht, ist, wenn du im Vorfeld auch, ich habe wirklich viel im Vorfeld gelesen, es ist ja mittlerweile auch so, dass es medial dann immer auch ein bisschen mehr mittlerweile gepusht wird, Derby. Wenn du dann von beiden Mannschaften letztendlich hörst, was es bedeutet, in einem Derby auf dem Platz zu stehen und du hörst dann die Herthaner im Vorfeld des Spiels und denkst so, wow, die Jungs sind richtig heiß, die wollen wirklich letzte Woche wettmachen, geben da ihr Bestes und du schaust das Spiel von der ersten Minute an und denkst dir dann einfach nur so, okay, es spielt eigentlich nur eine Mannschaft ein Derby, es geht los bei der Zweikampfführung, es geht weiter beim Einsatz, bei der Art und Weise, wie man letztendlich auch Körpersprache ausstrahlt. Und das ist der Punkt für mich. Und dann vieles aneinander gekettet, wenn ich dann auch so die Statements da im Spiel von Sandro Schwarz. Ich war eh sehr skeptisch, ob er der richtige Trainer ist. Du hast in der Mannschaft, glaube ich, ziemlich viele Charaktere drin, die in einer gewissen Hinsicht schon auch für eine Hierarchie sorgen können, durchaus auch den einen oder anderen auf dem Feld mitnehmen können. Aber da siehst du halt nichts auf dem Spielfeld von. Und wenn ich mir die Hertha-Elf, die erste Elf jetzt vom Wochenende anschaue, du hast vorne drin Davy Selke, nichts gegen Davy Selke, aber ist er der Stürmer, der dir in der Saison eine gewisse Anzahl an Kisten garantiert? Nee, absolut nicht. Dafür ist er einfach nicht der Typ und das hat er auch die ganze Zeit nicht bewiesen. Und alles, was da im Sommer noch dazugekommen ist, klar, es kann sich jetzt im Laufe der nächsten Wochen noch zeigen oder entwickeln, dass sie wirklich auch Verstärkungen für das Team sind. Aber ich glaube, im Verbund, Einstellung, Team, Stimmung rund um die Mannschaft im Verein, gibt mir nichts her und deswegen ist für mich Hertha im Moment am Ende der Tabelle. Irgendwo mit den Augsburgern zusammen, können Hand in Hand beim St. Martins-Umzug laufen und fröhlich darauf hoffen, dass ein Fußballwunder passiert, aber so mit dieser Mannschaft, mit der Einstellung, keine Chance.
Sollen noch was zu Hertha oder Fabi alles vorweggenommen?
Fabi, alles vorweggenommen, sehr gut zusammengefasst. Kann man nicht meckern.
Ja, sehr schön. Ja, dann haben wir die Woche sind wir angeschrieben worden vom Carsten. Nee, nicht vom Carsten, stimmt gar nicht, nicht vom Carsten. Vom Daniel. Daniel ist Dortmund-Fan und der hatte auch Lust, sich bei uns mal aktiv zu werden. Und er hatte mir jetzt am Wochenende eine Sprachnachricht zukommen lassen, schon vorm Spiel. Der hatte sich ein bisschen im BVB-Umfeld umgehört, hatte die ein oder andere Stimme mal angehört, was das Ergebnis betrifft und der Saisonausblick, was beim BVB so möglich ist. Da hören wir jetzt gleich mal rein. Und dann wollte er eigentlich auch das Spiel für uns zusammengefasst haben. Allerdings habe ich dann heute Morgen vom Daniel die Nachricht bekommen, die Stimme streikt und das müssen wir dann gleich doch dann übernehmen. Aber zumindest können wir dann vom Daniel schon mal, beziehungsweise von den Fans rund ums Stadion schon mal die ersten paar Stimmen uns anhören. Und danach gehen wir dann mal kurz aufs Spiel ein, würde ich vorschlagen. Dann hören wir uns jetzt mal kurz an, was der Daniel da so getrieben hat vom Stadion.
Ja, hallo liebe Fußballfans. Herzlich willkommen hier live aus dem Signal Iduna Park vor dem Spiel Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen. Erster Spieltag, Topspiel, 18:30. Die Erwartungen sind hoch, das Spiel verspricht viel. Tore sind eigentlich garantiert und ich schaue mich jetzt mal um hier in der Menge und frage einfach mal ein paar andere BVB-Fans, wie seht ihr die Prognose für die kommende Saison? Sind wir Bayernjäger oder müssen wir eher aufpassen, dass Bayer Leverkusen oder RB Leipzig uns nicht zu sehr auf die Pelle rücken, wenn es um Platz 2 geht? Ich frage euch mal einfach, Jungs, grüßt euch. Wie seht ihr das? Was erreicht der BVB am Ende der Saison?
Ja, man muss ein bisschen abwarten. Man muss Edi ein bisschen Zeit geben. Nicht zu viele Erwartungshaltung, mit der hohen Erwartungshaltung da reingehen. Aber ja, Bayernjäger sind wir nicht. Aber ich glaube, wenn wir mit einer geringen Erwartungshaltung reingehen, werden wir schon den Platz 2 schaffen und dann für die kommenden Jahre gut aufgestellt sein.
Okay, also ich sag mal, mit dem Ausfall von Alaire und heute jetzt natürlich kurzfristig fällt Süle aus, aber müssen wir mal schauen, wie heute Edin aufstellt. Die Aufstellung werde ich gleich nochmal dann bekannt geben. Ich frage dich auch nochmal, was siehst du am Ende der Saison? Platz 1, 2, 3 oder doch weiter hinten?
Es kommt natürlich darauf an, wie du gerade schon gesagt hast. HDR fällt aus, wurde groß geholt, wurde groß hochgelobt. Jetzt stehen wir da ohne Mittelstürmer. Ist halt die Frage, den musst du irgendwie ersetzen. So ein Moukoko, sag ich dir ganz ehrlich, gut. Aber der ist der Aufgabe meiner Meinung nach noch nicht gewachsen, das als Stammspieler zu regeln. Von daher schwierig, eine Prognose zu machen. Ist halt abhängig davon, wer kommt da jetzt als Ersatz. Aber ich denke mal, Platz 2 ist mindestens drin. Mit einem Alaire hätte ich gesagt, auch mehr. So, jetzt ohne den. Also Platz 2 sollte drin sein. Und ansonsten abwarten.
Und der Tipp fürs heutige Spiel?
3-2.
Und du, was sagst du?
Ja, 3-2 ist schon ein guter Tipp. Also mindestens 5 Tore fallen ja. Mats macht hinten 2 Fehler, vorne einen und dann Mal nochmal zwei Stücke, dann haben wir das 3-2.
Okay, auch ein Ergebnis von dir?
Ich tippe auf 2-1 für Dortmund.
Okay, schauen wir mal, alle positiv, alle für den BVB, ob es dann hinterher so kommen wird. Wir melden uns hinterher nach dem Spiel nochmal. Viel Spaß.
Ja, alle recht euphorisch, haben viele Tore erwartet. Am Ende war es ja ein etwas glücklicher BVB-Sieg aufgrund dessen, dass Patrick Schick an diesem Spieltag ja das, wie sagt man, das Fadenkreuz noch nicht so richtig justiert hatte und wirklich die ein oder andere Großchance hat liegen lassen, aber auch Georg Kobel wirklich einen Sahnetag an dem Samstag erwischt hat.
Ja, du hast das richtige Wort genannt, glücklich. Glückliche drei Punkte für den BVB. Ich habe jetzt noch nicht die Weltklasse-Abwehr gesehen, die man so vor dem Saisonstart überall lesen konnte. Viele Chancen zugelassen. Am Ende hat Leverkusen diese nicht genutzt oder ist an Gregor Kobel gescheitert. Aber BVB wirklich glücklich das 1-0 über die Zeit gerettet. Und deshalb kann ich zumindest jetzt noch nicht davon ausgehen oder noch nicht sagen, dass der BVB der erste Verfolger von Bayern sein wird.
Ich glaube, da können wir ein Stück weit weiter ausholen, weil mir die ganze Diskussion rund um den ersten Sieg der Bayern jetzt am Freitag, klar, es war ein brutales Spiel. Die Dortmunder haben sich jetzt ein bisschen schwerer getan. Und dann hieß es ja schon Gratulation zur 11. Meisterschaft in Folge. Ich glaube, das war mir ganz wichtig, das vielleicht heute auch einmal so zu sagen. Ich glaube, die Bundesliga ist alles andere als langweilig. Klar, wenn du jetzt vielleicht mal die letzten 10 Jahre, du hattest immer den gleichen Meister, trotz alledem gab es das ein oder andere Jahr, wo es durchaus auch mal enger war, aber für mich eigentlich in Summe, die Bundesliga ist alles andere als langweilig, weil die Kämpfe oder der Kampf um die internationalen Plätze, der Abstieg, alles was dazwischen passiert und was ich besonders hervorheben wollen würde, zumindest aus meiner Sicht, ist grundsätzlich, wenn wir über die Bundesliga sprechen, dass es, glaube ich, dieses Jahr ein Sommer war, wo die Bundesliga nicht wie die letzten 2 Jahre viel an Qualität verloren hat, sondern unglaublich viel an Qualität auch dazu gewonnen hat. Klar, mir ist bewusst, wir haben Erling Haaland in der Bundesliga verloren, Robert Lewandowski. Aber ich glaube, wenn man die ganzen Mannschaften so durchgeht, die Frankfurter haben sich gut verstärkt, die Bayern, die Dortmunder auch definitiv mit Adeyemi, Süle, das sind alles ja wirklich richtig, richtig gute Transfers. Und in Summe muss man sagen, hat die Bundesliga, glaube ich, an Qualität dazu gewonnen, ist zumindest meine Meinung.
Ja, dass die Bundesliga an Qualität dazu gewonnen hat, da gebe ich dir vollkommen recht. Und aber lass mal bei dem Spiel bleiben, Fabi. Ja. BVB-Auftritt.
BVB-Auftritt. Grundsätzlich würde ich als
gut, oder?
Absolut, ich würde als BVB-Fan auch einfach unfassbar glücklich sein, die 3 Punkte mitgenommen zu haben aufgrund des Spielverlaufs, weil die Leverkusener durchaus vielleicht dann in Summe ein Quäntchen mehr klare Torchancen hatten. Patrick Schick wurde nach dem Spiel mit dem Lasso eingefangen, weil er so wild über den Platz lief, dass er nicht mehr den Weg in die Kabine gefunden hat. So hat er sich auch vorm Tor verhalten. Ein bisschen kläglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich glaube, von der Dortmunder Mannschaft können wir diese Saison trotzdem richtig viel erwarten. Das Ganze muss sich natürlich ein bisschen einspielen, einpendeln. Klar, das Verletzungspech kommt jetzt auch noch dazu. Trotz alledem ist der BVB eine absolute Top-Mannschaft. Ob es dann am Ende des Tages für die Bayern reicht? Meine Meinung, nein. Trotz alledem muss man versuchen, wirklich die Spitze anzugreifen. Und eben auch eine gewisse Konstanz reinzubringen. Beim Spiel, was für mich auffällig war, wenn wir auf die Leverkusener gehen, wo ich richtig sauer war vor dem Fernseher, war bei dem 1-0. Mhm. Das ist ein Ballverlust von Jonathan Tah. Und er ist für mich eigentlich ein Spieler, der irgendwann auch mal den nächsten Schritt gehen muss. Aber ich weiß nicht, ihr habt beide die Szene auch im Kopf bei dem 1-0. Das ist ein Innenverteidiger, der einen Ball verliert und einfach erstmal stehen bleibt.
Ja, es fängt ja, glaube ich, schon damit an, dass er, wo er den Ball gerade hat, irgendwie so ganz komisch versucht, den Ball nach hinten zu ziehen. Und da spitzelt, glaube ich, in dem Moment Bellingham den Ball weg. Da sind 4, 5 Leute, die um den Ball treten. Hau da einmal dazwischen, schlag das Ding lang raus. Die Szene ist gegessen. Alle können sich wieder ordnen und stellen, aber nein. in manchen Situationen ist dann das Schönspielen dann doch nicht gefragt und da sollte man dann wirklich die kompromisslosere Art mal wählen.
Genau, aber dann bleibt er erstmal stehen und als Innenverteidiger, verdammt nochmal, hast du die Pflicht da auch im Sprint zurück in die Box rein, um da im Zweifel, wie auch immer, versuchen, die Situation zu klären. Und er blieb einfach stehen und ist dann irgendwo ein Stück weit hinterher getrabt. Klar, dann passiert das 1-0. Marco Reus, das muss man ihm auch wirklich zugute halten. Ich glaube, in der Situation dann einfach dem Ball nachzugehen, ich weiß nicht, ob es jeder macht. Er hat es gemacht, führt zum goldenen Tor an dem Tag. Und summa summarum, klar, wenn man sich das Spiel so anschaut, wenn man jetzt vielleicht nicht die Brille der Dortmunder auf hat oder der Leverkusen auf hat, hätte man wahrscheinlich als neutraler Zuschauer auch sagen können, okay, es war ein 1-1-Spiel oder ein unentschiedenes Spiel. Beide Mannschaften hätten sich, glaube ich, nicht beschweren können. Trotzdem, ich glaube, für die Dortmunder richtig gut zum Auftakt gegen den Top-Gegner 3 Punkte einzufahren. Für die Leverkusener schade, weil durchaus ein Punkt verdient gewesen wäre. Und wie gesagt, mein eigentlich oder die Situation für mich in dem Spiel schlechthin war eben das 1-0, wenn man da einfach auch gesehen hat, dass bei den Leverkusen vielleicht noch das letzte 1-2% wirklich fehlt in den Situationen, um dann eben auch mal den Bock gegen so ein Top-Team umzustoßen.
Ja. So, Leverkusen?
Leverkusen. Ja, also ja, du Dortmund spreche ich ja mal gerne. Nein, also ich muss auch sagen, also Leverkusen, das sah schon richtig gut aus. Und es ist halt, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Effektivität und Konstanz wird entscheidend sein, um auch wirklich dauerhaft da oben mit bei zu sein. Und bei Dortmund bin ich einfach auch gespannt, wie sie das jetzt auch transportieren in den nächsten Wochen. Gerade auch mit Blick auf möglichen Neuzugang mit Toni Modest. Wie das im Sturm aussieht. Moukoko hat mir eigentlich auch ordentlich gefallen, hat das Tor ja auch schon ein bisschen mit eingeleitet. Auch da, wie gesagt, ist der erste Spieltag. Es wird auch spannend zu sehen sein, wie da die Entwicklung ist. Und bei beiden Mannschaften, glaube ich, können wir uns auch freuen, weil das ist ja schon, habe ich jetzt gerade gesagt, die Bundesliga hat unglaublich Qualität, die beiden Teams erst recht. Und das wird sicherlich in den nächsten Wochen noch weiter sich entwickeln. Da kann man sich drauf freuen.
Sören, du hast es gerade vorweggenommen. Also der Transfer von Modest soll wohl morgen dann nach der ärztlichen Untersuchung wohl dann auch definitiv fix und bekannt gegeben werden. Eigentlich ist schon soweit alles fix. 5 Millionen, ein Jahr Vertrag soll er bekommen. Ich glaube schon, Fabi, dass so ein Spieler, wenn Anthony Modest da gefüttert wird, auch seine 15, 18 Hütten jetzt dann noch machen wird und kann, oder?
Das weiß ich nicht, weil ich glaube, es hängt maßgeblich auch davon ab, was er für Spielanteile bekommt, weil ich glaube, Moukoko hat jetzt nicht den schlechtesten Eindruck gemacht, auch in der Vorbereitung oder eben auch jetzt am Wochenende. Trotzdem, die Frage ist Modest, darf ich ehrlich sein? Ich war schon ein bisschen leicht geknickt, dass Ronaldo nicht zu Bayern kam. Ich fand das irgendwie unfassbar spannend, als das Gerücht aufkam, dass er im Zweifel für den BVB im Gespräch gewesen war oder ist. Jetzt kommt Anthony Modest. Gut, das sind 2 verschiedene Kategorien. Aber klar, Modest ist ein Stürmer, den kannst du jetzt befristet für ein Jahr lang im Kader haben. Der wird dir die Tore machen, wenn er in die Situationen kommt, wo der BVB einfach prädestiniert dafür ist, seine Stürmer auch so einzusetzen, dass sie netzen. Und von daher denke ich, kann man mit dem Transfer nichts kaputt machen oder man macht auf jeden Fall nichts falsch. Und das glaube ich einfach.
Okay. Aber die Frage, die ich mir da stelle, weil das Gerücht um Edinson Cavani soll ja auch durchaus wahrscheinlich gewesen sein, wenn du die Chance hast, natürlich Cavani zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du dann dich wirklich dagegen entscheidest und dich für Modest entscheidest, weil wenn du wirklich die Bayern angreifen willst, ich glaube schon, dass du da auch mal ins Risiko gehen musst, auch auf natürlich auch finanzielles Risiko. Der BVB steht nicht so schlecht da, wie sie immer sagen. Und von daher, wenn Chance da gewesen wäre, Cavani zu holen oder auch selbst Mauro Icardi war ja auch wohl in den Überlegungen, warum man da nicht ins Risiko geht und wirklich mal so einen Top-Spieler noch dazu holt. Klar hast du mit Sebastian Haller einen super Stürmer, aber er fällt natürlich jetzt auch langfristig aus. Du weißt nicht, wie lang er ausfällt. Und deshalb hätte ich mir da schon ein bisschen mehr Risiko gewünscht, so einen wirklichen Top-Transfer nochmal zu holen. Das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte. Ja, vielleicht garantiert ihr dir, ich würde jetzt nicht sagen 15 Tore, aber vielleicht garantiert ihr 7, 8 Tore. Er ist kein Spieler, der regelmäßig Champions League gespielt hat. Also da wird es sicherlich auch einen Qualitätsverlust geben. Das wundert mich schon oder ärgert mich auch ein bisschen, weil du kannst dich als Dortmund nicht immer hinstellen und sagen, ja, wir können nicht mit dem Bayern mithalten. Doch, ihr könnt mithalten. Und da bin ich auch fest von überzeugt, dass es finanziell nicht so schlecht aussieht, wie Aki Waxo das immer darstellt. Deshalb hätte ich mir da ein bisschen mehr Risiko gewünscht und auch wäre auch sicherlich schön für die Bundesliga gewesen.
Ja, aber ich glaube, bei dem Icardi möglichen Deal, da haben, glaube ich, die Spielerfrauen von Borussia Dortmund was gegen eingelegt, weil da wären sie, glaube ich, ja alle ziemlich ins Abseits manövriert worden, wenn Icardi da ja seine Herzdame mitgebracht hätte. Fabi, noch was dazu oder sind wir dann erstmal soweit durch bei BVB, bevor wir jetzt noch weiter Richtung Spielerfrauen und so abdriften?
Nö, also wie gesagt, nächste Woche wird ein absolutes Highlight, Freitagabend, ich freue mich drauf und ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche ein bisschen tiefer ins Detail gehen werden.
Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Da schon ein kleiner Tipp vielleicht oder eine kleine Tendenz, Freiburg-Dortmund?
Habe ich ja vorher schon gesagt, ich meine, ich versuche immer neutral zu sein, ich glaube 2-1 Dortmund.
Ah, ich habe gedacht, du gehst aber Richtung Christian Streich, damit du da ja, weiter Pluspunkte
Herz,
sammelst.
Herz sagt Streich, Kopf, Bauchgefühl geht mit Dortmund mit. Gucken wir mal. Unentschieden wäre auch cool.
Mein Herz sagt Streich, was ein schöner. Jetzt können wir eigentlich die Sendung schon zumachen. Nein, aber dann haben wir noch zwei Sonntagsspiele. Ja, der VfB Stuttgart, trotz RB Leipzig, nach einer wirklich starken, umkämpften, intensiven Partie einen Punkt ab. Anfangs RB Leipzig eigentlich wie zu erwarten war, die ja, total dominante Mannschaft, super Auftritt von der Mannschaft von Domenico Tedesco, gehen auch verdient in Führung, durch wen auch sonst als Christopher Nkunku macht da die 1-0 Führung. RB muss sich danach, glaube ich, ein bisschen ja, die Kritik gefallen lassen, dass wir da nicht, danach nicht zu sehr aufs 2-0 gedrängt haben. Klostermann hatte noch einen schönen Kopfball, den Müller dann noch auf der Linie pariert. Ja, und mit zunehmender Spielzeit übernahm der VfB da wirklich immer mehr das Spielgeschehen, hatte dann auch wirklich zwei, drei gute Abschlüsse. Silas einmal knapp am Tor vorbei. Ja, und die und der zwischenzeitlicher Ausgleich durch Armada war auch ein richtig schöner Schlenzer. Kalajdzic lässt da einmal kurz tropfen und da guckt der Gulaschi schön aus. Ja, und auch in der zweiten Halbzeit der VfB Stuttgart hielt wirklich stark dagegen, defensiv top. Konditionell haben sie ja in der Vorbereitung einiges gemacht und das hat man jetzt bei dem Spiel auch gesehen. RB Leipzig, alles an Offensiv-Power, was sie hatten, in der zweiten Halbzeit aufs Feld gebracht. Viele Abschlüsse noch gehabt. Am Ende standen, glaube ich, 28 Abschlüsse auf RB-Seite. Ja, der 2-1 ist ausgeblieben. Positiv vielleicht bei dem Spiel, direkt der Startelf-Einsatz von David Raum hat da, glaube ich, schon gezeigt, bei der einen oder anderen Aktion, dass er RB auf jeden Fall noch deutlich in der Offensive verstärken kann. Und dann ploppte heute noch ein Gerücht auf, beziehungsweise eigentlich schon eine Zusage. Timo Werner werden wir ab nächster Woche wahrscheinlich wieder in der Startelf oder zumindest auf der Bank von RB Leipzig sehen. Was sagt dann dazu?
Ja, spannend. Hat sich ihn bei Chelsea nicht durchsetzen können. Ich glaube, die englische Härte ist nichts für Timo Werner. Ich bin gespannt, weil das RB spielt schon einen anderen Fußball unter Domenico Tedesco. Und die Konkurrenz in der Offensive ist jetzt auch nicht gerade wenig. Also du hast mit André Silva, Dani Olmo und Kunku. Das ist schon richtig gut und die Jungs sind vorne eingespielt, also so leicht wird es Timo Werner dann natürlich auch nicht haben.
Ja, also ich aus persönlicher Sicht als Timo Werner, ich hätte das nicht gemacht, weil du dich vielleicht, wenn es nicht funktioniert bei Leipzig, dann befindest du dich in einer gewissen Zwickmühle deiner Karriere. Ich habe mir eher gewünscht, dass er vielleicht den Schritt irgendwo in der Premier League zu einem kleineren Verein oder außerhalb der Top-Vereine oder vielleicht sogar Richtung Spanien mit Sicherheit ihm richtig gut getan hätten. Jetzt kommt er zurück. Ist es der Teil der Mannschaftsteil der Leipziger, der dringend nach Verstärkung ruft? Glaube ich jetzt nicht unbedingt. wie gesagt, vielleicht einfach nochmal kurz auch zum Spiel. Ich glaube, die Leipziger haben sich mit Sicherheit mehr ausgerechnet. Es war, glaube ich, ein Spiel, was man in drei Teile teilen kann. Einmal die Anfangsphase, die Endphase, die klar den Leipzigern gehört haben. Zwischendrin aufgrund der Passivität der Leipziger auch, haben die Stuttgarter wieder mehr ins Spiel gefunden. Dann auch meines Erachtens, zumindest vom Spielverlauf her, zu dem Zeitpunkt auch verdient dann das 1:1 gemacht. Und am Ende des Tages sind es halt zwei verlorene Punkte für die Leipziger, um eben ganz vorne sich festzuweisen vom ersten Spieltag an.
Ja, Mafropanus zwischenzeitlich kurz, beziehungsweise kurz vor der Halbzeit noch einen Pfostenschuss nach einem schönen Sololauf nach vorne. Das Spiel kannst du mit viel Pech kannst du da sogar auch als Verlierer auf den Platz gehen, ne? Also der VfB mit seiner jungen Mannschaft, das ist ja das, was wir die letzten Wochen auch des Öfteren gesagt haben. Wenn die fit bleiben, wenn da keiner verletzt ist und die sich alle wirklich reinhauen, dann hast du an der Mannschaft auf jeden Fall richtig Spaß. Und das haben die Fans auch gerade zum Schluss und auch allgemein eigentlich das ganze Spiel die Mannschaft durchgetragen, unterstützt. Und ja, das hat die Mannschaft dann auch auf dem Platz quasi wiedergegeben und übertragen, ne? Diesen Enthusiasmus der Fans auch.
Ja, absolut. Also das ist kein Vergleich zur letzten Saison, weil eben die Leistungsträger fit sind. Auch super zu sehen, dass Silas und Kalajdzic wieder in Form sind. Du hast mit Ito, finde ich persönlich, hinten in der Innenverteidigung, in der Dreierkette, richtig guten Innenverteidiger. Mit Endo als Sechser auch überragend gut. Also das ist ja, das ist schon eine gute Qualität, die der VfB da auf dem Platz hat. Und wenn wirklich alle gesund sind, das System unter Pellegrino Materazzo funktioniert auch. Also da können wir uns, glaube ich, auch wieder auf richtig gute und vor allen Dingen auch gut anzusehende Spiele des VfB freuen.
Ja, Fabi, und den Abschluss des Spieltages war dann die Partie vom 1. FC Köln zu Hause in Müngersdorf gegen den Aufsteiger Schalke 04. Von den Fanlagern her ein absolutes Topspiel. Schon eine Stunde vor Spielbeginn war da richtig weit los im Stadion. Und auch während des ganzen Spiels Stimmung auf beiden Seiten richtig klasse. Also da wäre ich auch gerne Spieler gewesen bei dem Spiel. Also war ja auch einiges los bei dem Spiel. Nimm uns doch mal mit.
Ja, also grundsätzlich war für mich eigentlich die ersten paar Minuten durchaus überraschend, weil die Schalker, glaube ich, ja, ziemlich flott und auch frech agierten bei den Kölnern. So war zumindest mein Eindruck. Und alles in allem ist es halt wahrscheinlich ähnlich auch wie bei dem Spiel der Hoffenheimer. Wenn du dann halt ab der 30. oder wann war die rote Karte? 30, 35?
36, ungefähr? Ja.
Ja, in Unterzahl agieren musst, dann kommen die Kölner langsam, haben ihre Abschlüsse und dann geht's halt, wie gesagt, dann auch im Laufe der zweiten Halbzeit den, ja, würde ich sagen, typischen Verlauf. Und die Kölner bringen das Ding dann mit 3:1 nach Hause, was bemerkenswert war im Vorfeld. Ich weiß nicht, wem es von euch beiden aufgefallen ist. Ich glaube, Baumgart hat die erste Elf im Vergleich zum Pokal ziemlich durcheinander gewirbelt. Ich müsste jetzt nochmal nachlesen, aber meines Erachtens waren es, glaube ich, 4 oder 5 Änderungen, die er vorgenommen hat. Klar, Modest natürlich kurzfristig dann aus dem Kader gestrichen.
Ja, er war auch ziemlich verletzt.
Genau, gut verletzt. Adamian saß, glaube ich, auf der Bank. Also es waren auf jeden Fall einige Änderungen, die er vorgenommen hat. Und am Ende des Tages war es dann, glaube ich, für die Kölner so, wie man sich den ersten Spieltag vorstellt, in Form von dem Ergebnis, dass man einfährt, 3 Punkte zu Hause. Und die Schalker, ja, ein bisschen Pech war natürlich dabei, die rote Karte über Videoassist und da kommt eins zum anderen. Und dann gehst du halt einfach baden am ersten Spieltag. Schade, aber wie gesagt, ich glaube, so in Summe kann man durchaus trotzdem mutig in die nächsten Spieltage gehen.
Also ich fand auch, Fabi, du hast es gerade angesprochen, gerade der Schalker Beginn war wirklich überraschend. In der Zeit, in den ersten 5 Minuten, muss ich gestehen, habe ich einen Zehner auf Schalke Sieg gesetzt. Und nachdem dann auch noch die Führung durch, für mich zu dem Zeitpunkt eigentlich das Tor des Spieltages, durch Salazar, wie er den da trifft, Dropkick, 16 Meter, genau in den Giebel. Ja, wurde er dann leider nicht gegeben, wobei auch nach VAR-Entscheidung, weil ja angeblich jemand das Sichtfeld ein bisschen gestört hat. Ja, ich weiß, jetzt sagt Fabi wieder, ja, der Schiedsrichter hat immer recht und dafür gibt es Video-Assistance, aber ganz ehrlich, da, selbst wenn der da keiner bei Schwäbe im Weg gestanden hätte, den hätte er halt auch nicht gehalten. Ne? Also es gibt so gewisse Szenen und dann noch die rote Karte. Michael Ballack war, glaube ich, bei dem Spiel Kommentator, der sagte auch, nach der Aktion kam sofort das Handshakes, beide Spieler hatten die Aktion da quasi schon beendet. Das Spiel läuft weiter. Hätte es auch weiterlaufen lassen können als Schiedsrichter. Und dann meldet sich von oben einer. Da fehlt für mich einfach dieses Fingerspitzengefühl.
Ja, aber die Spieler machen ja nicht zum Glück nicht die Regeln und leiten nicht das Spiel. Und man muss auch sagen, ich glaube, wäre das jetzt ein anderer Spieler gewesen, wäre es jetzt nicht Jonas Hector gewesen, sondern keine Ahnung, Spieler XY, der hätte da wesentlich mehr draus gemacht. Und ich glaube schon, wenn du dir selbst, dann war ja auch hinterher in der Analyse, ja, war ja nicht so eine große Geschwindigkeit, diese Aktion.
Ja, richtig.
Aber wenn du dahin, ja, aber wenn du hinten mit der einen auf die Wade bekommst, also da ist ja auch mal schnell das Wadenbein gebrochen. Also über die rote Karte, weiß ich, sollte man jetzt nicht unbedingt streiten, weil für mich, zumindest aus meiner Sicht, eine klare rote Karte.
Ich weiß nicht, ob ich Fabi auf meine Seite kriege bei der Aktion, aber ja gut, da geht das ja schon dann wieder da weiter, wo wir letzte Saison aufgehört haben, dass wir uns da ja nicht einig werden bei vielen Szenen.
Ja, am Ende des Tages ja, hat der Schiedsrichter da recht.
Ja, okay, gut. Gut. Ja, wie gesagt, die Kölner dann letztendlich 3-1 Sieg. Lukas Kilian macht das 1-0, Florian Kainz Abstau beim Nachschuss das 2-0 und das 3-0 durch Ljubicic. Unterm Strich gleiche, also wie so oft in der letzten Saison, häufig über Außen gespielt, viele Flanken vors Tor. Spielstil dieses Jahr wird, glaube ich, auch weiterhin der gleiche bleiben beim FC. Aber, ja, typischer Baumgart-Fußball, bis zur letzten Minute gefightet, gekämpft. Da war kein Spannungsabfall, auch die Spieler, die eingewechselt worden sind. Scheint da weiterzugehen beim FC, wo sie letztes Jahr auch mit aufgehört haben.
Wie viele Flanken sind reingeschlagen worden während des Spiels? Wer hat aufgepasst von den Experten?
Der Sören hat
ich habe jede einzelne mitgezählt, damit ich euch jetzt diese Frage stellen kann.
9.
Falsch.
Nee, mindestens 15.
Auch falsch. 37 Stück, 37 Flanken, Höchstwert an diesem Spieltag.
Wow. Ja, okay. Gut, gut, nicht schlecht. Also auch da der FC nach dem ersten Spieltag auch sofort wieder führend.
Ja.
Ja, ja, Fabi, dann sind wir ja schon fast wieder am Ende der ersten Folge, wenn da nicht noch was fehlen würde.
Der Gewinner des Spieltags.
Ja, Fabi, mach doch mal den Anfang.
Ja, ich habe im Vorfeld überlegt, ich könnte langweilig sein, weil man könnte die eine oder andere Mannschaft herausheben und ausnahmsweise, und es wird das allerletzte Mal bleiben, dass es diese Saison so sein wird. Ich glaube, was man sagen kann, ist, der Gewinner des Spieltags ist ja die Bundesliga, weil die Stimmung in den Stadien, egal wo das war, ob es in den kleineren Stadien war, wie in Bochum, in Dortmund, aber auch in Frankfurt, die über 90 Minuten lang wirklich unglaubliche Stimmung verbreitet hat. Und ich glaube, es macht einfach so viel Lust auf mehr. Und die ganze Bundesliga, was sie dieses Jahr oder diese Saison mitbringt, mit der ganzen Qualität, mit den ganzen Mannschaften, mit den Aufsteigern, die durchaus auch ihren Reiz haben. Der Gewinner des Spieltags ist die Bundesliga, weil es endlich wieder losgeht.
Ja.
Sensationell, oder?
Hast du so schön zusammengefasst. Also ich hatte auch sofort den Gedanken, weil es hat einfach bei jedem Spiel, oder ich habe mich auch am Freitag, am Samstag so auf die Spiele gefreut, auch heute am Sonntag. Die Vorfreude ist einfach wieder da. Endlich wieder läuft der Ball wieder. Du hast die Fans angesprochen, Stimmung auf den Rängen, hitzige Zweikämpfe, Diskussionen, schon am ersten Spieltag wieder viele strittige Szenen. Ich würde mich dir da ausnahmsweise auch heute, weil es der erste Spieltag ist, auch anschließen.
Ja, also man merkt, dass Tobi und Fabio noch nicht so wirklich in dieser Saison angekommen sind. Wenig Statistiken und Zahlen werden genannt, dann solche ja fast schon langweiligen Antworten. Deshalb habe ich einen ganz anderen Spieler des Spieltags.
Lass mich raten. Darf ich noch einmal?
Ja, dann.
Weil weiß ja du bist. Ich würde jetzt sagen, dein Gewinner des Spieltags ist Julia Simic, weil zum allerersten Mal beim Sky Top Spiel auch eine Frau in der Expertenrunde mit dabei war.
Nein, ich habe mich allerdings wirklich gefreut, weil ich glaube, das passt ganz gut mit Lothar Matthäus. Ich weiß allerdings nicht, ob da jetzt dann schon wieder eine Scheidung bei Matthäus in Pause steht, weil jetzt in der Nähe eine neue Frau steht.
Ich muss aber tatsächlich auch bei dem Spiel sagen, du darfst gleich dein Gewinner des Spieltags. Aber er hat ja wirklich immer versucht, keinen Blick ihr zuzuwerfen, um im TV möglichst so auszusehen, als würde er nicht doch gern ab und zu mal drüben schauen. Ja. Und man muss auch sagen, sie hat ihre Sache wirklich richtig gut gemacht. So fair muss man sein und das ist jetzt kein Spaß.
Ja, ihr dürft jetzt aber, glaube ich, nicht vergessen, das war auch grundsätzlich Redezeit, die Lothar abhanden gekommen ist, ne? Die ihm normalerweise die letzten Jahre immer zugestanden hat. Er musste sich schon bei seinen Antworten relativ kurz fassen und meistens immer nur abnicken, ne? Das muss man dann auch erstmal so akzeptieren, ne? Also da wird die nächsten Monate für ihn auch noch ziemlich hart werden. Aber Sören, komm.
Ja, also für mich Kilian Sittlier vom SC Freiburg. Letzte Saison nur 7 Einsätze, relativ sporadisch. Jetzt von Beginn an, kommt aus der eigenen Fußballschule vom SC Freiburg. Und am Wochenende jetzt gegen den FCA 16 gewonnene Zweikämpfe offensiv als Rechtsverteidiger. Ja, richtig gut. Wie gesagt, 16 gewonnene Zweikämpfe. Bester Wert der Freiburger Innenverteidiger oder der beste Wert der Freiburger Mannschaft. Von daher, Kilian Sittlier, mein Gewinner des Spieltags.
Und, was du vergessen hast, Vorarbeiter bei der Flanke beim 1-0 richtig. Für Gregoritsch.
Richtig.
Richtig, sehr schön. Ja, dann sind wir soweit durch. Ja, wir können ja heute noch den TV-Tipp für die kommende Woche. Wir nehmen heute am Sonntag auf und geben den TV-Tipp für kommenden Mittwoch. Da steht noch das Euroleague-Finale an zwischen Real Madrid.
Tobi,
Euroleague. Supercup, Entschuldigung, Euroleague. Ich bin auch noch komplett, bin noch nicht wach. Das Supercup, der europäische Supercup.
Dann schieb doch mal nach, wo läuft das Spiel denn?
Das Spiel läuft auf DAZN unter anderem und auf, so wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch auf RTL. Anstoß meine ich 2030. Übertragung
in Helsinki.
Genau, richtig. In diesem Sinne, einen schönen Restsonntag dann noch für die, die uns jetzt gleich schon hören. Ansonsten einen guten Wochenstart. Wir hören uns dann am kommenden Sonntag wahrscheinlich wieder.
Yes. Einen schönen Start auch für euch. Ebenfalls. Dankeschön. Macht es gut. Hat Spaß gemacht. Ciao, Jungs.
Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30. Euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Tobi. Bis zum nächsten Mal.